Ja, wir leben im Jahr Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation. Und das ist ja ganz interessant. Wir hatten bei uns jetzt so eine Bibelausstellung in der Gemeinde gehabt und haben da nochmal drüber nachgedacht, was das bedeutet, dass da die Bibel ins Deutsche übersetzt wurde. Wobei es ja interessant ist, ich weiß nicht, wer katholisch ist unter uns, sicher der eine oder andere. Da gab es mal ein Konzil 1229 in Toulouse. Da wurde verboten, die Bibel in Landessprachen zu übersetzen. Man durfte nur die Vulgata, die lateinische Bibel, benutzen. Also jemand, der die Bibel übersetzte, lebte damals gefährlich. Aber trotzdem gab es vor Luther, da war ich erstaunt, schon 18 deutsche Bibelübersetzungen. 18 deutsche Bibelübersetzungen. Ja, die waren natürlich oft sehr hölzern übersetzt. Oder stellen Sie sich vor, da wurde in Bayern eine Bibel übersetzt. Die konnte ja außerhalb von Bayern niemand mehr lesen. Insofern war es dann schon gut, dass der Martin Luther sagte, ich will den Leuten, wie es heißt, aufs Maul schauen und Worte finden, die man verstehen kann. Wobei es interessant ist, er hat ja im September dann seine Bibel herausgegeben und ist ein neues Testament und im Dezember schon die nächste Auflage. Und bis dahin hatte er schon wieder 400 bis 500 Verbesserungen eingebaut in diesen wenigen Monaten, damit es noch verständlicher wird. Ja, es ist wunderbar, Gottes Wort zu haben. Und wenn man überlegt, wie die Bibel entstanden ist, sie ist ja in einem Zeitraum von über 1600 Jahren entstanden, von über 40 verschiedenen Schreibern geschrieben, die sich untereinander meistens gar nicht kannten, aber trotzdem ein roter Faden geht durch. Es gibt ja so eine nette Frage, wenn der Chef einer Sekretärin einen Brief diktiert und die den dann schreibt, die Frage ist, wer hat den Brief geschrieben? Der Chef oder die Sekretärin? Ja, eigentlich die Sekretärin, aber das interessiert eigentlich niemand. Es geht um die Unterschrift von dem Chef. Und so kann man sich das vorstellen, dass eben da ein Chef da ist, der seine Leute eingesetzt hat, um sein Wort weiterzugeben. Ja, ich möchte heute Abend einen Bibelvers nehmen, den wahrscheinlich viele kennen, Psalm 33, Vers 4. Da heißt es, das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Ja, wir leben ja in einer Vorwahlzeit und das ist interessant, was da so alles besprochen wird. Manipulativ, der Wahrheit entsprechend auch gelogen und mit viel Verstand, manchmal auch mit etwas weniger. Aber interessant ist, wenn man dann nach 4 Jahren fragen würde, was ist daraus geworden, wird man feststellen, dass sich manches verändert hat. Manches ließ sich überhaupt nicht durchsetzen, weil die nötigen Leute, die mitgestimmt hätten, fehlen. Ja, was Menschen zusagen, kann verlässlich sein, aber auch nicht. Was Gott zusagt, ist immer verlässlich. Warum? Weil er morgen immer noch derselbe mächtige Gott ist. Und ich finde schön, dass im Hebräischen das Wort für Wahrheit und Treue, das heißt Hebräisch Emet, ist dasselbe Wort für Wahrheit und Treue. Weil Gott treu ist, gilt seine Wahrheit auch morgen noch. Da gibt es ein sehr schönes Lied. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, wo es so um die Frage Bleibendes und Vergängliches geht. Da heißt es, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche menschenleer, ihre Spiegel sind zerbrochen, ihre Sprachen ungesprochen, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen. Sein Gebot gilt alle Zeit, Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen, Jesus herrscht in Ewigkeit. Ja, an der Stelle möchte ich 2 Richtungen verfolgen, wie Gottes Wort wirkt, einmal in der Geschichte und dann einmal persönlich. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Die Frage, wo so die ersten Zusagen in der Bibel kommen, das 1. Mose 3, Vers 15, bei diesem Sündenfall wird der Schlange gesagt, dass da einer kommt, der ihr den Kopf zertritt, aber aus dem Samen des Weibes, aber er würde ihr in die Ferse stechen. Das ist also die Rede von einem sterbenden Sieger. Denn wenn der Schlange der Kopf zertreten wird, stirbt sie. Und wenn sie vorher den anderen gebissen hat, dann stirbt er auch. Der erste Hinweis auf einen sterbenden Sieger aus dem Samen des Weibes, nicht des Mannes. Das heißt, ein verborgener Hinweis schon auf diese Jungfrauengeburt. Und wir wissen ja, dass Jesus dieser sterbende Sieger war und ist. Ja, wenn es weitergeht, gibt es natürlich viele Aussagen. Da war ein bekannter Mann, den kennen Sie alle, Abraham. Dem wurden 3 Zusagen gemacht in 1. Mose 12. Land, Volk und Segen sollte er bekommen. Ein Land, was er im Moment nur durchreiste, ohne dass er da Eigentum hatte. Er sollte zu einem Volk werden, obwohl er nur einen Sohn vorweisen konnte letztlich, den nach Gottes Willen gezeugt war. Und er sollte zum Segen werden für die ganze Welt. Ja, er hat ein Land bekommen, seine Nachkommen Israel, auch wenn es im Moment da wieder kräftig knallt. Aber es ist trotzdem das Land, das Gott wollte. Er ist ein Volk geworden, das auch heute noch da ist, nach vielen tausend Jahren zwischen Abraham und heute. Und der Segen geht in die ganze Welt, denn Jesus kommt ja auch aus dem Samen Abrahams. Aber da steht auch, wer ihm flucht, den würde Gott verfluchen. Und das ist jetzt eine typisch deutsche Geschichte, wenn man überlegt, dass wir ja einen gottgesandten Führer hatten, so hat er sich bezeichnet, dessen Ziel war es, Gottes Volk auszurotten, was ihm ja nicht gelungen ist, aber immerhin 6 Millionen ungefähr hat er umgebracht. Und ich denke, dass wir diesen Fluch dann getragen haben in der Vernichtung unseres Landes. Wir haben 1/3 der Fläche verloren, 12 Millionen Flüchtlinge, 4 Millionen Toten, viele väterlose Kinder und vieles mehr. Gottes Geschichtserfüllung gilt also nicht nur in den positiven Zusagen, auch in den Gerichtszusagen. Ja, und diesem Abraham hatte er schon einen Blick in die Zukunft gegeben. Er sagte ihm, dass sein Volk einmal 400 Jahre bei einem anderen Volk wohnen würde und dort würden sie unterdrückt werden. 400 Jahre lang, in Wahrheit waren es dann 420 Jahre in Ägypten. Aber wenn sie dort ausziehen würden, würden sie mit reicher Habe ausziehen. Interessant, ja, das Volk war über 400 Jahre in Ägypten. Als sie auszogen, hatten sie sich ja alle von den Nachbarn Wertgegenstände erbeten, die sie dann sozusagen kostenlos mitnahmen in das gelobte Land. Sie zogen also mit reicher Habe aus. Auch das hat sich erfüllt. Später, als das Volk nicht auf Gott hörte, hat Gott ihm durch Jeremia gesagt, Jeremia 29, Vers 10, dass sie 70 Jahre lang in Babylon gefangen sein würden. Wer gut mitrechnen kann, vom Jahr 606 vor Christus, als ein gewisser Herr Daniel schon entführt wurde nach Babylon, bis 536. Am Anfang gab es 3 Wegführungen nach Babylon, bis 536 unter dem König Kyros sie dann wieder zurückkehren dürften. Genau 70 Jahre. Auch da hat Gott sein Wort erfüllt, auch wenn die Leute natürlich hofften, dass es ein bisschen kürzer sein könnte, aber er hatte das ja schon gesagt. Ja, was hat er seinem Volk vorher schon gesagt? Bei Mose, 5. Mose 28, 64, wenn sie ungehorsam wären, würde er sie weltweit zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Es ist erstaunlich, dass das eigentlich nie erwähnt wird. Ich habe das in der Öffentlichkeit noch nie gehört, diese Stelle, obwohl sie ja offensichtlich geschehen ist. Und später hat Jesus dann mal gesagt, kurz vor seinem Tod, als ihm seine Jünger nochmal den Tempel zeigten in Jerusalem, und er sagte, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das war ja die Ankündigung der Zerstörung Jerusalems, wo dann die endgültige Zerstreuung für den Rest der Welt noch kam. Sie wurden ja dann im Mittelmeerraum als Sklaven verkauft und weltweit zerstreut. Aber, was steht da auch? Steht auch in Jeremia 31, Vers 8, ich sammle sie von den Enden der Erde und führe sie heim in ihr Land. Das heißt, Gott würde sein Volk wieder sammeln, hat er auch versprochen. Es gab noch nie ein Volk, das über Jahrhunderte ein Volk geblieben ist, letztlich in der Zerstreuung. Zum Beispiel, ob sie von den Goten abstammen oder von den Franken oder was weiß ich von wem, den Kelten oder irgendwelchen anderen Germanen, weiß kein Mensch von uns, weil die alle verschmolzen sind in dem späteren Deutschen Reich, sehr viel später. Aber das Volk Israel weiß heute immer noch, ich bin einer, der dazugehört. Auch wenn ich in Ägypten wohne oder in Alaska oder sonst wo. Sie wissen, dass sie zu diesem Volk gehören. Und wir wissen ja auch, dass seit 1948 es wieder einen Staat gibt. Ja, hier wird also, das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Das gilt einmal für die Geschichte, in den Heilszusagen, aber auch in den Gerichtsankündigungen, auch in dem, was in der Offenbarung noch steht. Ja, interessant ist natürlich, wir haben alle die Aufklärung hinter uns. Ja, Französische Revolution und Aufklärung. In der Aufklärung wurde die menschliche Vernunft als Göttin verehrt. Da hat man so eine hübsche Dirne durch Paris geführt in der Prozession und hat sie als Göttin der Vernunft dann dargestellt. Fand ich natürlich schon interessant, dass man eine Prostituierte als Göttin der Vernunft präsentierte. Das allein war schon ein Widerspruch in sich selbst. Aber seit der Zeit ist Gott sozusagen außen vor. Ja, wir entscheiden alles selber. Er greift sozusagen nicht mehr in die Geschichte ein, denkt man. Stimmt zwar nicht, aber das ist das Denken. Auch in unserer Universitätstheologie, wo die Prophetie praktisch weitgehend keine Rolle mehr spielt, weil dieser geschichtsmächtige Gott leider auch da dann nicht mehr ganz zum Tragen kommt. Ja, aber das ist natürlich ein Irrtum. In Genf gibt es eine nette große Anlage, ich weiß nicht wie viele Millionen oder Milliarden die gekostet hat, wo man versucht in einer riesigen Anlage den Urknall wiederherzustellen. Finde ich natürlich schon sehr nett, wenn der Urknall, der ist ja aus dem Nichts entstanden, wenn es ihn jemals gegeben hätte. Aus dem Nichts kommt natürlich nichts. Aber hier baut man für viele Hunderte von Millionen eine riesige Anlage, um etwas, was mal aus dem Nichts entstanden sein soll, wiederherzustellen, was aber bisher nicht gelungen ist und wohl auch nicht gelingen wird. Ja, dieser schöne Vers, den ich vorhin vorlas, stammt ja aus dem Psalm 33, Vers 4. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Aber in Vers 9 in demselben Psalm steht, er gebot, und es stand da. Das heißt, er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das heißt, da ist einer, der durch sein Wort die Welt ins Leben gerufen hat. Und im Hebräerbrief steht es ja, durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Wort Gottes entstanden sind. Ja, also ein geschichtsmächtiger Gott. Aber diese Zusagen gelten natürlich auch persönlich, nicht nur in der Geschichte, auch in der persönlichen Geschichte. Und da finde ich es immer schön, wenn man einige Bibelverse auch auswendig kennt. Ja, nicht nur seinen Konfirmationsspruch, finde ich so schön, wie unser jüngster Sohn ist auch Pastor geworden, nachdem er früher Volkswirt war, hat er dann noch studiert. Und da er in einer freien Gemeinde ist, beerdigt er manchmal auch Leute, die nicht in der Kirche sind, fragt allerdings vorher, ob er da auch was Christliches erwähnen dürfte. Und das war dann sehr nett. Da war also die Witwe eines Verstorbenen und er fragte sie dann, ob er also auch einen Psalm vorlesen könnte. Nein, nein, Psalm wollen wir nicht. Aber ich habe da so einen Spruch, der mir mal zur Konfirmation gesagt wurde. Der Herr ist mein Hirte, den können wir nehmen. Sagt er, gut, dann nehmen wir den. Ja, ich nehme an, der bekannteste Vers außer dem Hirten ist natürlich Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, wie viele Zusagen sind allein in so einem Vers drin? Eine Zusage ist, das ewige Leben zu haben. Und ich finde das sehr schön, wenn man Jesus kennt, hat man die Gewissheit des ewigen Lebens. 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Oder aus dem 1. Petrusbrief, wir sind wiedergeboren durch Gottes lebendiges und bleibendes Wort. Ja, letztlich ja auch zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, also ewiges Leben ist schon mal eine persönliche Zusage. Und das ist schön, wenn man das persönlich glauben kann. Es gibt so eine Losung, die wahrscheinlich auch hier viele Leute lesen. Da gibt es immer für jede Woche einen Spruch. Und der Spruch für die nächste Woche, den kennt auch jeder auswendig, ist Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ist ja auch so eine Zusage, eine Ermutigung, fürchte dich nicht. Ja, was gibt es noch für schöne Zusagen? Johannes 3, Vers 18 steht, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist doch toll. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. An das jüngste Gericht glauben zwar die meisten Leute nicht, aber es findet trotzdem statt. Aber wenn ich Jesus kenne, weiß ich, ich komme nicht in das jüngste Gericht. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil Jesus diesen Fluch der Sünde schon getragen hat, also an diesem Fluchholz des Kreuzes starb. Ja, dann gibt es diese wunderbare Zusage, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich nehme an, dass jeder von uns das schon in Anspruch genommen hat. Vergebung. Vergebung bedeutet, ich werde diese Last meiner Schuld los. Ich erinnere mich zwar noch an das, was da schiefgelaufen ist, aber es ist erledigt. Ich nehme an, jeder von uns hat irgendwelche Narben an seinem Körper von Verletzungen oder vielleicht auch Operationen. Aber Narben sagen eigentlich, an der Stelle war etwas, aber es ist geheilt. Es ist behandelt worden. Und so gibt es natürlich auch gedankliche Narben, die wir haben. Aber wenn ich weiß, es ist vergeben, dann ist das erledigt. Ich nehme an, Sie kennen den Psalm 103, zumindest am Anfang auswendig, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann heißt es, dass er wie der Aufgang vom Niedergang getrennt ist, so lässt er unsere Übertretung von uns sein. Das finde ich so eine tolle Formulierung. Aufgang heißt hier Osten und Westen. Ja, wenn ein Flugzeug um die Erde fliegt, nach Osten, es kann Osten nie erreichen, es kann 10-mal um die Erde fliegen, es hat Osten immer noch vor sich. Wenn es nach Westen fliegen würde, hat es Westen immer noch vor sich, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Wenn unsere Sünde vom Osten bis zum Westen getrennt ist, heißt es, sie kann nie wieder zusammenkommen. Ich bin sie grundsätzlich los. Ja, dann gibt es wunderbare viele Verse über Gebetserhörungen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Oder was Jesus mal zwei Blinden sagte, euch geschehe nach eurem Glauben. Das finde ich toll, wenn wir Glauben haben, dass Gott diesen Glauben auch erfüllt. Matthäus 21, Vers 22, alles, was ihr gläubig erbittet, werdet ihr empfangen. Da steht nicht alles, was ihr erbittet, sondern alles, was ihr gläubig erbittet, werdet ihr empfangen. Und das finde ich einfach schön, dass Gott Gebetserhörung schenkt in dieser und jener Weise. Ja, dann gibt es im Philipperbrief einen Vers, den man eigentlich auswendig können müsste. 1. Philipper 4, Vers 6, da heißt es, sorget euch um nichts, sondern in allem lasst ihr im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Das ist ja fast eine Provokation, sorget euch um nichts. Ja, wer mal Faust gelesen hat, Faust 2, wo dann Faust 1 ging es ja dann mehr um das Gretchen und Sexualität und Faust 2 ging dann mehr in den sozialen Bereich, wo er dann diese Geister für soziale Zwecke einsetzte und dann in seinem Zimmer saß, eigentlich glücklich war, aber dann schlüpfte die Sorge durch das Schlüsselloch und erreichte ihn doch noch. Oder dieses nette Lied, was manche kennen, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Ja, kennt jeder von uns, aber hier steht, sorget euch um nichts. Ja, auch die Zusage natürlich, sondern lasst alles im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja, Psalm 37, Vers 7 ist natürlich bekannt, oder Vers 5, Moment, da will ich ja nicht die falsche, Vers 5, Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Ja, ist eine tolle Zusage. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Die Zusage seiner Führung. Und das finde ich ja toll, auch gerade wenn Christen älter werden, und viele von uns sind ja älter, wo man einfach sieht, wie Gottes Führung durch ein Leben durchgeht. Auch durch schöne Zeiten, durch normale Zeiten, durch schwierige Zeiten, aber er ist da. Ja, an der Stelle ein nettes Beispiel. Ich habe vorher mal einen Jugendkreis geleitet, als ich selber auch noch jünger war. Aber diese Jugendlichen wurden dann auch junge Erwachsene und berufstätig. Und da war also auch eine Sekretärin dabei von einer großen Firma in unserer Stadt. Und die sagte, bete doch mal für mich. Ich habe eine Freundin, die in Offenbach arbeitet. Und bei der Firma nebenan bei ihr, die suchen auch eine Sekretärin. Da würde ich um die Hälfte mehr verdienen als jetzt. Außerdem könnte ich mit ihr immer mit ihrem Auto zur Arbeitsstelle fahren. Das wäre sehr schön, aber ich bin irgendwie unsicher. Und klar, wenn man die Stelle wechseln will, gibt es ja eine Kündigungsfrist. Also der alten Firma muss man irgendwann Lebwohl sagen. Und dann kam sie an einem Abend, an dem wir uns da wieder trafen, und sagte, heute war der letzte Tag der Kündigungsfrist. Ich habe nicht gekündigt. Warum? Sie hatte heute den Psalm 37 gelesen. Und da stand ein Vers 4, der hieß, bleibe im Land und nähre dich redlich. Und das hat sie für sich verstanden. Bleibe im Land, das heißt dort, wo du bist, und nähre dich redlich. Ja, also das andere wäre um die Hälfte mehr gewesen, aber redlich reicht ja auch. Nach einem halben Jahr hatte sie auch die Antwort, die neue Firma war pleite gegangen. Das heißt, sie hätte ein Vierteljahr mehr Geld verdient und dann erstmal Arbeitslosengeld gekriegt, was ja nicht so hoch ist, wie das, was es vorher war. Gott hat sie gewarnt durch sein Wort. Insofern finde ich schön, dass eben seine Zusagen manchmal auch ganz persönlich sind, genau in die Situation hinein passend. Ich stamme aus Oberursel im Taunus, da hatten wir eine Nachbarin, die also einmal sehr schlimm im Krankenhaus war. Und die Ärzte haben nur noch leise geflüstert in ihrer Gegenwart, weil sie sie aufgegeben hatten. Aber sie hatte einen Bibelvers im Kopf. Aus dem Johannesevangelium sagte Jesus mal, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und da wusste sie, diese Stunde kommt noch. Und ich habe sie dann wieder zu Hause getroffen, als sie wieder da war. Und sie war wiederhergestellt, weil Jesus eine Umkehr geschenkt hatte, sodass sie wirklich wieder geheilt wurde. Lässt sich nicht übertragen auf jeden Kranken, aber sie hatte persönlich diesen Vers, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja, so könnte mancher von uns auch solche Bibelverse sagen, die in seiner persönlichen Lage Gottes Zusage für ihn waren. Ja, was gibt es noch? Es gibt natürlich auch die Zusage, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das finde ich ja schön, wenn man Gottes Wort weitergeben kann. Das kann man ja durch Worte tun, aber auch durch sein Wesen. Fand ich sehr nett. Meine Schwiegermutter, die hielt uns, meine Frau und mich, für so ein bisschen religiös überspannt. Hat uns dann immer von einem Pfarrer erzählt, den wir auch beide kannten, der also da Fasching feierte mit seiner Gemeinde und so richtig weltlich aktuell mit den Leuten in Verbindung trat. Hat sie uns immer wieder erzählt, aber als dieser Pfarrer dann mit der Frau seines Kollegen über Kreuz sich liierte, dann hörte sie auf zu reden. Und war vielleicht doch dankbar, dass sie so fromme Kinder hatte. Sage ich jetzt nur mal, deren Ehe auch Freude macht, auch heute noch. Ja, das ist einfach schön. Wir können Zeugen sein durch das, was wir sind, auch durch das, was wir sagen oder auch durch das, was wir tun. Ja, dann gibt es natürlich auch noch den Segen des Gebens. Wir hatten ja vorhin gerade von dem Gehaltskonto gehört. Lukas 6, Vers 38. Gebet, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Ja, das finde ich einfach auch toll, dass Gott segnet, wenn wir weitergeben. Ich zitiere Johannes Busch, den ja viele kannten wahrscheinlich oder Bücher gelesen haben. Der war früher mal Vikar in Frankfurt und schrieb seiner Mutter, Vikare damals verdienten sehr wenig Geld, auch heute verdienen die noch nicht viel. schrieb seiner Mutter, dass er mit dem Geld nicht zurechtkäme, es wäre einfach zu wenig. Und da schrieb sie ihm, vielleicht musst du mehr davon weggeben, dann wirst du mit dem Rest besser zurechtkommen. Klingt völlig unlogisch, aber nach einiger Zeit schrieb er, ich habe das getan, was du sagtest, und ich spüre, wie Gott das segnet. Ja, also auch eine Zusage, den Segen des Gebens. Ja, und dann noch diesen schönen Vers, den der Paulus mal von sich schrieb, 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist doch eine tolle Aussage. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber seine Gnade war nicht umsonst, sondern mehr als sie alle habe ich gearbeitet. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade durch mich. Ja, und das ist einfach ja auch das Schöne, dass wir wissen, Gott arbeitet durch uns und führt uns. Ja, am Ende nochmal diesen bekanntesten Vers, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, der Vers, über den ich sprach, war Psalm 33, Vers 4. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Das gilt für die Geschichte, aber auch für die persönliche Geschichte. Wobei es natürlich noch viel mehr Zusagen gibt als die, die ich jetzt erwähnte. Die wird man entdecken, wenn man die Bibel weiterliest. Und ich denke, wir können Gott ja achten und ehren durch sein wunderbares Wort und es uns, soweit möglich ist, auch einprägen. Herr Jesus, du hast uns dein wunderbares Wort gegeben und du sagst, dass dein Wort die Wahrheit ist. Darüber loben wir dich. Danke für diese persönlichen Zusagen, aber auch für diese geschichtlichen Zusagen, die die Welt betreffen oder auch dein Volk. Segne jeden von uns, dass er dir vertrauen kann und du ihn führst und segnest. Amen. Amen.